finden uns in der Predigtserie Glauben und Denken. Ich habe gerade den Namen selber vergessen. Scherz. Genau, Glauben und Denken. Und heute wird es gehen um Gott in der Geschichte. Und das ist ein riesiges Thema. Wir könnten jetzt Geschichtsbücher wälzen über die ganze Geschichte. Das erspare ich euch. Aber wenn wir so an die Geschichte denken und die Geschichte betrachten, dann gibt es verschiedene Sachen, die uns in den Kopf kommen. Und dementsprechend wollte ich euch einfach mal ein paar Bilder zeigen. Das sind vielleicht Sachen, an die ihr denkt, wenn ihr an Geschichte denkt. Aber vielleicht sind es auch andere. Ja, vielleicht habt ihr das eine oder andere Bild wiedererkannt, vielleicht hat das eine oder andere Bild gewisse Gefühle in euch ausgelöst. Aber wenn man so da drauf schaut, dann kommt man nicht drum rum, an gewisse Dinge zu denken und zu fragen, was haben die Sachen jetzt mit Gott zu tun oder wo war Gott in diesen Situationen? Und man wird vielleicht ein bisschen stutzig. Was ist denn da passiert in den Staaten, in den Reichen, die sich christliches Abendland genannt haben, wo Ungerechtigkeit passiert ist, wo Unterdrückung von Minderheiten, wo Rassismus da war, wo in den Kreuzzügen Menschen getötet wurden, weil sie einen anderen Glauben hatten, wo in der Inquisition Leute verbannt wurden, getötet wurden, verfolgt wurden, wo Frauen als Hexen verbrannt wurden, die nichts getan hatten, wo später Sklavenhandel stattgefunden hat. Und das alles in Staaten und Systemen, die christlich waren, so scheint es. Und dann fragt man sich, wie kann der Gott der Christen der wahre Gott sein? Wie kann der christliche Glaube überhaupt glaubwürdig sein, wenn die Geschichte zeigt, dass im Namen dieses Gottes so viel Unrecht, so viel Verbrechen begangen wurden? Und wenn das der Gott der Bibel ist, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben. Vielleicht sind es Gedanken, die du schon mal hattest, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind es Fragen, die dich überhaupt nicht beschäftigen. Aber vielleicht sind es Fragen, die deinen Arbeitskollegen, deinen Nachbarn, deinen Studienkollegen, deine Freunde beschäftigen, deine Familie beschäftigen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass auch wir uns mit diesen Fragen beschäftigen und uns überlegen, hey, was bedeutet das? Und an der Stelle finde ich es auch ganz wichtig zu sagen, hey, das sind berechtigte Fragen. Die Fragen, die sollten wir stellen und die müssen wir uns auch stellen lassen, wenn wir sagen, dass wir Christen sind. Und was ich dazu auch sagen will, ist, dass es sehr wichtig ist, dass wir die ganzen Themen wie die Kreuzzüge und so weiter nicht einfach als, ja, das war mal irgendwann oder als irgendwie, ja, darüber wollen wir lieber nicht reden, abtun, sondern ich denke, es ist wichtig, dass wir die Sachen nicht klein machen und auch uns ehrlich damit befassen. Ich möchte heute ein paar Gedanken weitergeben, die mit der Geschichte dieser Welt, die Geschichte mit uns Menschen zu tun haben und was Gott damit zu tun hat und wer Gott in dieser Geschichte ist. Ein Teil von der Predigt wurde inspiriert durch ein Buch von Tim Keller, was heißt auf Deutsch, warum Gott, was ein sehr spannendes Buch ist, gerade wenn man Fragen hat zu, hey, was hat der christliche Glaube uns heute noch in unserer heutigen Kultur und in unserer heutigen modernen Welt zu sagen. Egal, ob es um die Geschichte geht oder ob es um andere Dinge geht, kann ich euch dieses Buch wärmstens empfehlen. Und einen Punkt, den er dort macht, und das ist ein Punkt, der mir immer wieder wichtig ist und auch in unserer ganzen Predigtserie, wo es darum geht, Gott und Denken. Es geht nicht darum, irgendwelche Beweise zu liefern und zu sagen, guck, das ist der Beweis und deswegen gibt es Gott und deswegen musst du glauben. Keiner von uns kann beweisen, dass es Gott gibt, genauso wenig wie keiner von uns auf dem Papier intellektuell beweisen kann, dass es Gott nicht gibt. Aber wir sehen in der Welt immer wieder Dinge, die wir aufnehmen und die wir anschauen können und die wir als Hinweise, als Sachen sehen können, die uns zeigen, hey, warte mal, vielleicht gibt es doch einen Gott, vielleicht ist da doch mehr hinten dran. Und so möchte ich auch diese Sachen angehen, über die ich heute sprechen mag. Also wir haben gesehen, dass unter sogenannten christlichen Staaten, unter dem christlichen Banner, unter dem Kreuz, viel Grauen angerichtet wurde, viel Verbrechen stattgefunden haben. Und da ist doch der logische Schluss zu sagen, wenn das so ist, dann sollten wir doch besser Gott und die Religion und alles, was drumherum gehört, abschaffen und wegtun. Und wir sollten unsere Staaten auf etwas aufbauen, was völlig freigelöst von diesem Wahnsinn von Religion ist, der Menschen immer wieder dazu führt, schreckliche Dinge zu tun. Das Problem aber ist an dieser Argumentation, dass wenn wir die Staaten und die Reiche anschauen, die genau nach diesen Prinzipien gehandelt haben, dass das Ergebnis das gleiche oder wenn nicht sogar schlimmer war. Wir haben verschiedene Systeme gesehen, die Gott abgelehnt haben und gesagt haben, nee, wir wollen nichts mit Gott, egal ob es der christliche Gott oder irgendein anderer Gott ist, zu tun haben. Wir sind aufgeklärt und wollen ohne all dem leben. Wir Deutschen kennen am besten natürlich das Dritte Reich, das die Religion unterdrückte und nicht haben wollte. Genauso der Kalte Krieg mit der UdSSR, wo extrem viele Opfer gegeben hat. Die Älteren von euch kennen die Geschichte um Kambodscha und der Roten Khmer, die Tausende von Menschen in ihrem Land getötet haben. Aber auch wenn wir nach heute in unsere aktuelle Situation schauen, müssen wir nicht weit gucken, oder vielleicht schon weit, so einmal halb um die Welt, wenn wir nach Nordkorea schauen, wo täglich Menschen gefoltert und getötet werden, aufgrund von anderen Sichten. Aber es muss nicht mal Nordkorea sein. China ist für uns so der Inbegriff von steigender Wirtschaft, von einem blühenden, aufsteigenden Land. Aber wenn wir mal genauer hinschauen, dann sehen wir auch dort, wie viel Ungerechtigkeit unter diesem Regime passiert. Wenn wir in die internationale Gesellschaft für Menschenrechte schauen, die schauen sich verschiedene Länder an und beurteilen sie, dann lesen wir dort, trotz Wirtschaftswunder und beschwichtigender Töne aus Peking, die Volksrepublik China ist ohne Einschränkungen eine Einparteiendiktatur. Zensur und schwerste Menschenrechtsverbrechen wie systematische Folter sind an der Tagesordnung. Opfer sind vor allem Andersdenkende, Bürgerrechtler, Gewerkschaftler, Aktivisten in Demokratiebewegungen, Angehörige der staatlich nicht kontrollierten christlichen Kirchen und buddhistischer Meditationsschulen, Vertreter von ethnischen Minderheiten wie Tibetern und Uiguren. Gefoltert wird auf Polizeistationen, im Umerziehungs- und Strafanlagen, Gefängnissen, Verhörungszentren, Umerziehungszentren und Psychiatrien. Hunderttausende Chinesen sind bislang Opfer unerträglicher Grausamkeit geworden. Und das in einem Land, wo wir alle, alles, was elektronisch ist, fast alles besitzen, was aus diesem Land kommt. Wir haben uns vor 3 Wochen oder 4 Wochen einen Staubsaugroboter gekauft. Geniales Teil. Putzt für uns alles. Fast. Naja, keine Treppen. Aber sonst macht es ziemlich alles. Und nachdem ich das dann bestellt habe, habe ich gemerkt, oh, das kommt ja gar nicht aus Deutschland, das wird ja erst aus China verschifft. Dann habe ich gedacht, oje, oje, das geht sicherlich ewig. Aber 2,5 Wochen später war das Ding vor unserer Tür, hat funktioniert wunderbar. Die Technologie all das, was dort produziert wird, ist atemberaubend und die Preise sind auch atemberaubend. Aber das, was hinter diesem System steckt, ist auf eine andere Art und Weise atemberaubend. Und dies ist ein System, was gesagt hat, nein, wir brauchen keinen Gott, nein, das ist alles nicht gut, wir übernehmen das lieber selber. Selbst die hochgelobte französische Revolution, die für Brüderlichkeit und Freiheit stand, war ein extrem blutiges Geschehen. wo innerhalb von 9 Monaten über 40.000 Leute hingerichtet wurden. Allein in Paris unter der Guillotine sind in diesen 9 Monaten über 2.500 Leute ohne einen wirklichen Prozess geköpft worden. Die bekannte Politikerin Madame Roland, ihre letzte Worte, bevor sie getötet wurde durch die Guillotine, waren: Freiheit, welche Verbrechen werden in deinem Namen begangen? Um das einfach mal so als Runde aufzumachen, um zu schließen, um zu sagen, hey, warte mal, jetzt haben wir doch erkannt, dass Gott und Religion schlecht ist und wir haben ohne dem angefangen und was ist das Ergebnis? Mord, Totschlag, Gewalt. Und es bringt uns zu dem Schluss, dass in uns Menschen tief verwurzelt immer dieser Drang von Gewalt und Unterdrückung ist. Das Durchsetzen des eigenen Willens und des eigenen Vorteils, ganz egal, was es kostet. Und das völlig unabhängig, ob Menschen religiös sind oder nicht. Und das ist eigentlich ein ziemlich trauriges Resümee, wenn wir das so insgesamt anschauen. Aber das Spannende ist, dass, wenn wir die Bibel anschauen, dass sie uns genau an der Stelle hilft zu verstehen, hey, warum ist das so? Und gibt es vielleicht einen Weg hier raus? In Genesis berichtet die Bibel, wie die Menschen von Gott abgefallen sind, wie sie sich der Sünde zugewandt haben und ihren eigenen Weg gehen wollten. Und so der Verführung des Teufels, des dunklen Herrschers verfallen sind und dieses ganze Unheil auf die Welt gekommen ist. Paulus fasst es in Römer 3, 9 so zusammen. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Das ist das, was die Bibel uns schlussendlich lehrt über das, was unser Herz sucht und will. Und das, was in jedem von uns Menschen vorhanden ist. Ganz egal, ob wir die sind, die an der Guillotine stehen und das Ding runterfallen lassen, oder ob wir ganz normale, gute Menschen in Deutschland sind, die täglich zur Arbeit gehen. Aber die Bibel hört dabei nicht auf. Die Bibel sagt, ja, das ist Ungerechtigkeit, ja, das ist nicht gut und ja, hier ist so viel falsch. Aber die Bibel sagt auch, ich will etwas dagegen tun. Gott sagt, ich will etwas dagegen tun. Und er schickt seinen Sohn, der anstelle für uns die Strafe trägt, die eigentlich uns gebührt. Die Strafe dafür trägt, für all die Ungerechtigkeit, die ständig, die jede Minute lang in dieser Welt passiert, egal in welchem Ausmaß, sagt er, ich nehme sie auf mich, damit diese Beziehung wiederhergestellt werden kann, damit die Menschen wieder gerecht vor Gott stehen können und überhaupt wieder eine Beziehung zu Gott haben können. Und er ist es, der den Menschen die Hand ausreicht und sagt, nimm die Hand, erkenne es, dass du schuldig bist, erkenne, dass dein Leben voller Sünde ist und falsch ist. Und nimm dieses Angebot von Gnade an, nimm dieses Geschenk an und ich will dich in die Freiheit führen. Und das ist es, was Gott uns Menschen anbietet. Und da an der Stelle fallen viele Leute in das Irrtum und sehen wir auch immer wieder in der Geschichte, dass Leute dazu verführt wurden zu denken, okay, aber das könnte ja bedeuten, dass Jesu Reich, das, was Jesus dort anbietet, ein irdisches Reich wird, ein Reich, wo ein Herrscher hat und wo alles gut wird. Aber das, was uns Jesus dort anbietet, ist ein persönlicher Glauben, eine persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott und nicht etwas, was man in ein System packen kann, nicht etwas, in was man einfach reingeboren kann und dann gehört man einfach dazu. Als Jesus vor Pontius Pilatus steht und der ihn fragt, bist du der König der Juden? Da sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, dann würden meine Jünger für mich kämpfen. Und das ist es, was den Unterschied macht zwischen, wir versuchen ein religiöses System aufzubauen, wo Werte und seine Gesetze aus der Bibel oder aus irgendwas anderem nimmt und dann ist es das Richtige. Nein, was Jesus sagt, ist, das funktioniert nicht. Das ist es nicht, was ich euch geben will. Ich gebe euch kein Reich mit einem König, der siegreich über alles steht. Zumindest nicht jetzt und hier auf der Welt. Aber ich gebe euch etwas Besseres, etwas für eure Herzen, etwas, wo ihr ein neues Leben bekommt und wo ihr neue Schritte gehen könnt in mir. Und natürlich können wir hingehen und können wir einen Staat aufbauen auf den Werten der Bibel. Und ganz persönlich glaube ich, dass das auch die beste Grundlage für ein staatliches System ist, die Gesetze auf dem aufzubauen, was Gott uns Menschen offenbart hat, was gut für uns ist. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen und denken, dass das dann ein christlicher Staat oder ein christliches System sein wird. Es wird ein Staat sein, der auf guten Fundamenten aufgebaut ist, aber ein Staat sein von Menschen, die gefallen sind und die in einer gefallenen Welt leben und immer wieder dazu tendieren werden, Unrecht zu tun. Kommen wir zu dem dritten Punkt von vier. Einfach, dass ihr nicht denkt, das ist jetzt der letzte. Nee, warte mal. Wir kommen zum zweiten Punkt von vier. Nein, wir kommen zum dritten Punkt. Meine Überschriften sind hier ein bisschen unübersichtlich, sorry. Also, Herr der Geschichte. Genau. Also, wir haben gesehen, dass es nicht so etwas wie einen christlichen Staat je gegeben hat. Und wir haben auch gesehen, dass es das nie geben wird und nie geben kann. Aber wir haben auch gesehen, dass es immer wieder versucht wurde, auf christlichen Werten Staaten aufzubauen und diese die Bibel als Grundlage genommen haben. Und ich glaube, dass es spannend ist zu sehen, dass selbst wenn an diesen Stellen viel Ungerechtigkeit passiert ist, hat die Bibel, die als Grundlage für diese Staaten gedient hat und Gottes Wort immer wieder auch diese Leute überführt, ihre Ungerechtigkeit aufzugeben. Wenn wir auf einen Luther schauen, der zu einer Zeit gelebt hat, wo die Kirche riesig war, aber wo die Kirche einen schrecklichen Missbrauch gemacht hat an ihrem eigenen Volk, an ihrer eigenen Bevölkerung und sehen, wie er von Gott berührt wurde und angefangen hat zu sagen, hey, warte mal, das ist es nicht, was in Gottes Wort steht. Und die Leute angefangen haben, sich zu überlegen, nein, warte mal, Gott redet doch von Gnade. Gott sagt doch, jeder kann zu mir kommen. Oder wenn wir an den Sklavenhandel denken und an Wilberforce, über ihn habe ich vor ein paar Monaten gepredigt, der gesagt hat, nein, das kann nicht so weitergehen. Sklavenhandel ist nicht korrekt. Und der sogar bereit war dazu, die politische Laufbahn aufzugeben, weil er gesagt hat, warte mal, ich weiß nicht, ob Politik und Gott zusammenpassen. Und dann doch gesagt hat, nein, ich will dabei bleiben und ich will dafür kämpfen, dass das damit aufhört. Wie sein Nachfolger im Geiste, Martin Luther King, der bekannte amerikanische Pastor, er hat interessanterweise in seinen Predigten nicht die soziale Fähigkeit der Menschen angeprangert und gesagt, überlegt euch doch mal, seid doch mal sozial gerecht. Guckt doch mal, es ist doch ungerecht, was hier passiert. Sondern in seinen Predigten hat er die weißen Christen adressiert und gesagt, hey, schaut doch mal in eure Bibel. Guckt doch mal den Maßstab, der Gott euch gegeben wird. Lebt ihr nach diesem Maßstab oder lebt ihr nicht nach diesem Maßstab? Diese Unterdrückung, diese Trennung von Schwarzen und Weißen, ist es das, was ihr in der Bibel findet? Und das ist es schlussendlich, was so viele Leute zum Umdenken bewegt hat und dazu gebracht hat zu sagen, warte mal, das, was hier passiert, das ist nicht gerecht. Denn wenn Martin Luther King gesagt hätte, hey, wisst ihr was? Wahrheit ist relativ. Jeder muss für sich selbst die Wahrheit finden. Und jeder kann das so ein bisschen für sich selber entscheiden. Dann hätte es für die weißen Menschen nie einen Grund gegeben zu sagen, hey, wir sollten alles, was wir haben, auch mit den Schwarzen teilen. Alle unsere Privilegien und Vorrechte sollten die Schwarzen auch haben. Die Leute, die wir hier haben, sollten wir jetzt vernünftig zahlen. Es hätte doch keinen Grund gegeben. Es war ja nicht sinnvoll. Wenn es mir gut geht, dann ist es ja gut, wenn es mir weiter so gut geht. Und ich will ja nicht wenn es jemand anderem auch gut geht, dann ist das okay. Aber wenn es jemand anderem gut geht und es mir dann schlechter geht, dann ist das nicht gut. für uns Menschen, so denken wir meistens. Aber genau das ist dort passiert. Und der Grund, warum das passieren konnte, war, weil die Menschen realisiert haben, Gottes Wort sagt etwas anderes. Und auch wenn ich dann am Ende darunter leide und einen Nachteil habe, ist es trotzdem richtig, diesen Weg zu gehen. Das zeigt uns, dass auch wenn Menschen Unrecht im Namen von Gott, im Namen von der Bibel tun, bringen sie gleichzeitig das mit, was ihnen aufzeigt, woran sie gerichtet werden. Bringen sie gleichzeitig den Maßstab mit, an dem sie gemessen werden. Denn die Bibel ist mit Sicherheit nicht ein Buch und Gottes Wort ist mit Sicherheit kein Wort, was Unterdrückung und Mord und Vergewaltigung rechtfertigen kann. Das wird es nie tun. Also wir haben über die innere Bosheit von uns Menschen gelernt und wir haben gesehen, dass selbst in dieser gefallenen Welt, wo so viel falsch und korrupt läuft, Gott immer wieder Menschen verwenden kann, um die Geschichte zu ändern, um Dinge zu ändern, um die Menschen wieder auf einen richtigen Weg zu bringen. Und jetzt könnten wir sagen, na gut, das waren kleine Lichter in der Dunkelheit dieser Welt, die kurz aufgeleuchtet und geflackert haben. Und dann waren sie wieder aus. Aber viel mehr war das nicht. Aber wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann reden wir von einem Gott, der über der Zeit steht, der über der Geschichte steht, der sagt, dass er alles in der Hand hat und dass er alles sieht und alles weiß. Wir reden nicht von einem Gott, der die Welt geschaffen hat und dann gegangen ist und gesagt hat, schau mal, habe ich für euch gemacht, guck mal, wie ihr damit zurechtkommt, ich mache da mal Ferien. Wir reden nicht von einem Gott, der sagt, guck, hier habt ihr die Prinzipien, wenn ihr danach lebt, dann läuft es vielleicht gut und wenn nicht, dann habt ihr halt Pech gehabt. Sondern wir leben in einer Welt, die von einem Gott regiert wird, der alles in der Hand hat und der sagt, hey, und ich bin da und ich will von euch erlebt werden. Jesaja beschreibt in Jesaja 40 Gott so: Vor ihm sind die Völker der Erde wie Tropfen in einem Eimer. Und in der Apostelgeschichte hören wir Paulus, wie er predigt und Gott beschreibt: Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten. Und er hat festgelegt, wie lange jedes Volk besteht und in welchem Gebiet es leben soll. Das zeigt uns etwas von der Größe und von der Macht Gottes und von wie sehr er an der Geschichte dieser Welt interessiert ist. Das zeigt uns, dass Gott nicht einfach weggelaufen ist, sondern dass er seine Hand darin hat. Und auch wenn wir sie oft vielleicht nicht sehen und nicht verstehen, dann dürfen wir wissen, dass es so ist. Und das sehen wir immer wieder in der Bibel und auch danach. Wenn wir in Jesaja schauen, von dem wir gerade gelesen haben, den großen Propheten, dann sehen wir, wie er 150 Jahre, bevor die Israeliten nach Babylon verschleppt wurden, dies bereits dort prophezeit hat. Sogar mit dem Namen des Königs Kyros, der das damals dann durchgeführt hat. Etwas, was für unsere heutigen Wissenschaftler immer noch unbegreiflich ist und oft als, kann doch gar nicht sein, das muss irgendwie anders sein, das kann so nicht sein. Aber genau in diesem gleichen Buch sehen wir, wie Jesaja so genau prophezeit, was passiert, wenn Jesus kommt, den Leidensweg von Jesus prophezeit und zeigt, was es bedeutet, dass Jesus als Lamm ans Kreuz geht. Und wenn wir dann weiterlesen, in Galater 4 lesen wir davon, wo Jesus dann kommt. Und es heißt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Und der Satz fängt damit an, als aber die Zeit gekommen war. Offensichtlich hatte Gott einen Plan mit der Zeit und offensichtlich war es für Gott dann der richtige Zeitpunkt. Und wir können vermuten, warum es der richtige Zeitpunkt war. Wir können es nicht sicher sagen. Ein Faktor dafür war sicherlich, dass dies der Zeitpunkt war, wo das Römische Reich in der Blüte stand, wo eine perfekte Grundlage gegeben hat, das Evangelium in den Jahren danach in die ganze Welt zu verbreiten, weil Straßen da waren, weil es Briefmöglichkeiten gab. Wenn wir allein schon die Briefe von Paulus lesen, wie viel die um die Welt gekommen sind, aber wie gut es tatsächlich funktioniert hat, sehen wir, dass dies offensichtlich eine gute Zeit dafür war. Eine Zeit, die Gott dafür vorbestimmt hat. Man könnte auch argumentieren und sagen, naja, das war vielleicht auch Zufall oder vielleicht ist nur deswegen das Christentum überhaupt so beliebt geworden. Aber vielleicht ist es auch ein Hinweis dafür, dass mehr dahinter steckt, dass Gott tatsächlich diesen Zeitpunkt auserwählt hat. Und wir schauen oft in unsere aktuellen Situationen und fragen uns, ja und jetzt, was tut jetzt und das Gott jetzt und das macht doch alles keinen Sinn. Die Sachen, die passieren, die bringen doch so viel Leid. Und ich habe die Antwort auch nicht auf die Fragen, warum so viel Leid passiert, warum so viele Dinge schief gehen. Aber gleichzeitig in die Geschichte zu schauen und zu sehen, vor knapp 100 Jahren, wo die Revolution in China stattgefunden hat und man dann gesagt hat, okay, raus mit den Christen, raus mit dem ganzen Zeug. Das war auch so ein Zeitpunkt, wo sich die Christen gefragt haben, hey, jetzt hat es doch gerade angefangen. Jetzt haben wir gerade gesehen, wie Gott anfängt, unter den Chinesen zu wirken und jetzt ist alles vorbei. Und man hätte denken können, Gott, warum lässt du das zu? Und dann schauen wir die Jahre weiter, wie es weitergegangen ist. Und wir sehen, wie die Kirche in China explodiert ist, wie auf einmal Leute gemerkt haben, warte mal, hier geht es jetzt darum, mich für was zu entscheiden, so oder so. Und vielleicht sehen wir in der Türkei jetzt was Ähnliches, wir wissen es nicht. Wir sehen die Vorzeichen, die ähnlich sind wie damals in China. Die Missionare werden rausgeschickt, die Leute dürfen nicht wieder zurück. Helmut ist das beste Beispiel. Aber wir dürfen wissen, hey, das ist nicht einfach was so passiert und Gott sagt, oh, Mist, jetzt hat er mir da gerade in mein Spiel reingepfuscht. Oh Mann, jetzt, was mache ich jetzt mit der Situation? Nein, Gott hat es unter Kontrolle. Und Gott weiß, warum die Dinge so passieren, auch wenn wir es manchmal nicht wissen. Ähnlich haben wir es gesehen mit der Verfolgung der ersten Christen in Jerusalem. Die es alles so schön hatten und es war alles so gut und sie hatten eine riesige Gemeinde und viel fette Church, die hatten sicher tolle Zeiten, tausende Leute. Und Gott hat irgendwann gesagt, hey Leute, das ist zwar wunderschön, aber ich hatte doch eigentlich gesagt, das mit dem geht in alle Welt und so, den Jerusalem-Teil, den habt ihr jetzt geschafft, aber irgendwie bleibt ihr dort hocken. Und die Verfolgung der Christen hat dazu geführt, dass auf einmal das Evangelium auch damals um die Welt gegangen ist. So wissen wir, dass Gott die Dinge in der Hand hat. Wir wissen nicht immer, warum. Wir wissen nicht, warum er was zulässt. Und ich will auch mich anmaßen, Begründungen dafür zu geben. Aber wir wissen, dass wir einen Gott haben, der genau weiß, warum er Dinge zulässt und warum er Dinge nicht zulässt. Und wenn wir jetzt das alles zusammennehmen und so zu einem Bündel zusammentun und uns fragen, okay, da ist so viel passiert in der Geschichte, aber das ist ja alles Geschichte. Was interessiert mich schon Geschichte? Was hat das mit mir zu tun? Dann möchte ich dich vor die Frage stellen. Wir hatten vorher die Bilder von der Geschichte, von verschiedenen Situationen in der Geschichte. Überleg dir mal, es gäbe ein Bild dort von dir und von deinem Leben. Wie würde das Bild aussehen? Und wäre Gott in diesem Bild zu sehen? Und wo wäre er zu sehen? Denn ich glaube, dass Gott der Schreiber der Geschichte der Welt ist, aber ich glaube auch, dass Gott der Schreiber der Geschichte deines Lebens ist. Und ich kann dir nicht sagen, was du glauben sollst und ich kann dir nicht beweisen, dass es so oder so ist. Aber ich kann dir ans Herz legen, mach dir Gedanken darüber. Denk drüber nach, was bedeutet es für mein Leben? War da Gott schon? Die Dinge, die da passiert sind? Kann es sein, dass sie von Gott so geführt wurden? Vielleicht weißt du es auch ganz genau, hey, da und da habe ich Gott erlebt. Aber ich glaube ganz fest, dass Gott ein Gott ist, der gestern, der in der Geschichte lebendig war, aber der auch noch heute und morgen lebendig ist und erfahrbar ist. Die Menschen, von denen wir vorher geredet haben, Luther, Bonhoeffer, den habe ich gar nicht erwähnt, glaube ich, aber den wollte ich erwähnen, und so weiter. Das sind nicht Menschen, die einfach Kinder ihrer Zeit waren und zufälligerweise auch noch Christen waren, weil sie halt in einem christlichen Land aufgewachsen sind. Nein, das waren Menschen, die einschneidende Erlebnisse mit Gott hatten, die den lebendigen Gott erlebt haben und der ihr Leben so geändert hat, dass sie dazu bereit waren, einen Teil von ihrem Leben oder sogar ihr ganzes Leben Gott zu geben. Und Gott hat diese Menschen verwendet, um seine Geschichte zu schreiben. Es war nicht einfach ihr Ding, es war Gottes Geschichte und es war Gottes Weg. Und genauso will er auch seine Geschichte in deinem Leben schreiben und will er in deinem Leben Dinge bewirken und verändern. Und ich glaube, dass das Beste ist, was uns in unserem Leben passieren kann. Wir könnten es dabei belassen, aber es war mir noch wichtig, eine Sache anzusprechen. Denn wenn wir in unsere jetzige Zeit schauen, dann sehen wir so viel, was einem Angst machen kann. Dem Fakt, dass wir wissen, dass die Menschen immer wieder zum Bösen tendieren, immer wieder zu Verbrechen tendieren, der kann uns doch total verängstigen und mutlos machen. Und wenn wir dann noch daran denken, was aktuell im deutschen Staat oder in ganz passiert, wo die christlichen Werte, auf die unser System mal aufgebaut war, Stück für Stück weggetan werden, wo wir sehen, dass eine wirtschaftliche Krise vielleicht oder wahrscheinlich vor uns steht, wo wir Angst haben könnten, vom Islam überlaufen zu werden und all das, was wir jetzt tun können, auf einmal nicht mehr möglich ist, dann kann uns das lähmen und uns wirkliche Angst machen. Und das ist auch berechtigt, denn die Dinge sind ja Sachen, die vor uns stehen. Aber in all dem dürfen wir gleichzeitig wissen, dass wir einen Gott haben, der über der Geschichte steht. Und einen Gott haben, der all diese Völker, der das deutsche Volk, der das Schweizer Volk, der das französische Volk, der all diese Völker in der Hand hat. Dass wir den Autoren der Geschichte als unseren Gott haben und dass er souverän darüber steht. Dass seine Maßstäbe sich nicht ändern werden. Dass sein Angebot für Gnade und neues Leben sich nicht ändern wird. Und dass es immer offen stehen wird. Und dass ganz egal, was mit unserem Land, was mit unserem Staat passieren wird und ganz egal, wohin sich unsere Gesellschaft bewegt, dürfen wir wissen, dass es Gott nicht entglitten ist und dass er es immer noch in der Hand hat und dass es ihm nicht egal ist, dass du ihm nicht egal bist und dass wir immer zu ihm kommen dürfen und immer kommen dürfen und sagen dürfen, Gott, komm, wirke, dass wir im Gebet vor ihn treten dürfen und in Einheit vor ihn kommen dürfen und sagen, Gott, veränder mich, veränder uns, veränder unser Land. Und ich möchte zum Schluss noch einen Vers vorlesen von David, der Herrscher war, der König Israels war, der erlebt hat, wie es war, aufzusteigen und über allem zu stehen und mächtige Erfolge mit Gott zu erleben, der aber auch erlebt hat, was es bedeutet, wenn sein Reich zerbricht, wenn sein Stand zerbricht, wenn auf einmal die Leute nicht mehr ihn suchen, nicht mehr Gott suchen und alles vernichtet wurde und er ohne irgendwas dastand. Und er schreibt im 2. Samuel 22, Gottes Wege sind vollkommen. Des Herrn Worte sind durchläutert. Er ist Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Amen.